ARD Sounds.
Die Apokalypse fällt aus, Prognosen völlig falsch, Klimaforscher streichen ihr schlimmstes Angstszenario. Jetzt beginnt das Zurückrudern aktivistischer Klimawissenschaftler. Diese und andere Schlagzeilen hat es in den letzten Wochen gegeben. Viele von euch werden sie gelesen haben. Auslöser war ein wissenschaftlicher Artikel für den Weltklimarat, in dem festgestellt wurde, das Worst-Case-Szenario ist nicht mehr plausibel. Das Schlimmste, was der Menschheit beim Klima passieren kann, wird nicht mehr eintreten. Von vielen Medien und auch von Politikern wird das jetzt so hingestellt, als ob die Wissenschaft jahrelang Panik verbreitet hat und jetzt zugeben muss, dass sie mit Absicht maßlos übertrieben hat. Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert weist diese Vorwürfe zurück und verteidigt die Wissenschaft.
Also das ist eine klassische Desinformationskampagne. Hier wird wirklich eine wissenschaftliche Aktualisierung absichtlich falsch interpretiert. Dass ein extremes Worst-Case-Szenario heute weniger plausibel ist, heißt ja nicht, dass die Klimawissenschaft falsch lag. Es heißt vielmehr, dass Klimaschutz oder auch technologische Entwicklung, erneuerbare Energien, all das wirkt jetzt. Und daraus abzuleiten, man könne Klimapolitik lockern, ist brandgefährlich und wissenschaftlich falsch.
Den Vorwurf, dass die Klimawissenschaft die Öffentlichkeit absichtlich in die Irre geführt hat, weist Claudia Kempfert also ganz klar zurück. Wir schauen uns den Fall jetzt in dieser Podcast-Folge ganz genau an. Warum ist das Worst-Case-Szenario nicht mehr plausibel? Wie sieht das neue Worst-Case-Szenario aus? Und warum brauchen wir diese Szenarien überhaupt? Wir wollen den Blick aber auch ein bisschen weiten und sprechen über andere Desinformationskampagnen, wie sie funktionieren. Und wir versuchen herauszufinden, wie sich Desinformationskampagnen verhindern lassen, welche Strategien es dagegen gibt. Den Podcast könnt ihr hören in unserer App ARD Sounds. Das Beste wäre natürlich, ihr abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine einzige Folge.
Das ARD Klima Update.
Willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Markus Schödel. Jeden zweiten Mittwoch bekommt ihr von uns Klimarecherchen der ARD. Immer mit dem Blick nach vorn, vom Problem zur Perspektive. Heute sprechen wir also über Klimaszenarien und dafür habe ich mir Jennifer Siegler an meine Seite geholt. Hallo Jennifer.
Hallo.
Du bist Moderatorin, Autorin und Journalistin und hast dich intensiv mit den Klimaszenarien beschäftigt. Wie bist du auf das Thema gekommen? Hat dich das einfach interessiert oder gab es einen konkreten Anlass?
Also wir haben eine Konferenz mit der ARD Klimaredaktion und da ist das Thema aufgekommen, weil wir eben unterschiedliche Artikel darüber gelesen hatten. Und dann hat auch noch eine Kollegin Screenshots von diesen Falschinformationen von einem Verwandten zugeschickt bekommen, so nach dem Motto, hier guck mal, was sagst denn du dazu? Und dann haben wir eben ein bisschen nachgeforscht, haben gesehen, dass diese Falschinformationen schon ziemlich stark im rumgehen. Und dann haben wir gesagt, okay, es wäre gut, wenn wir dem mal auf den Grund gehen und das recherchieren. Und deswegen habe ich dann mit allen wichtigen Beteiligten lange Rechercheinterviews geführt, zum Beispiel auch mit dem Autor des Papers, das da eben diese Wellen geschlagen hat. Außerdem auch mit dem deutschen Büro des Weltklimarats und auch mit der Bundesregierung.
Also das klingt nach sehr, sehr aufwendigen Recherchen, nach sehr viel Informationen. Wir gehen jetzt trotzdem noch mal einen Schritt zurück und fangen ganz von vorn an. Die Klimaszenarien, von denen wir sprechen, werden in den sogenannten Sachstandsberichten des Weltklimarats aufgeführt. Diese Berichte werden alle paar Jahre herausgegeben und geben quasi den aktuellen Forschungsstand wieder. Warum gibt es diese Klimaszenarien? Was muss ich mir unter einem solchen Klimaszenario vorstellen?
Also es geht im Grunde darum, dass man Prognosen macht, die plausibel sein müssen. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwas zu prognostizieren, was unter den absurdesten Bedingungen eintreten könnte, sondern diese Szenarien müssen schon plausibel sein, aber eben unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Also man guckt zum Beispiel, was ist das beste Szenario, das wir erreichen können, wenn wir zum Beispiel konsequent Klimaschutz betreiben und welche Erderwärmung würde das dann bedeuten. Und da wird aber bei diesen Klimaszenarien zum Beispiel auch geguckt, was was wäre das schlechteste Szenario, wenn wir genau das Gegenteil machen und zum Beispiel wieder extrem viel mehr Kohle verbrennen? Welche Erderwärmung würde das dann bedeuten? Und dann gibt es noch Szenarien dazwischen. Und genau diese Szenarien, die braucht man eben wissenschaftlich. Die sind wichtig, um da eben einen wissenschaftlich fundierten Blick in die Zukunft zu werfen. Und was die Wissenschaft da aber in dem Zusammenhang betont, dass das eben keine Prognosen sind. Also es ist nicht sowas wie, das wird passieren, sondern es sind eben mögliche Szenarien, die zwar plausibel eben sein müssen, aber nur eine Möglichkeit darstellen, wie es eben unter bestimmten Bedingungen weitergehen kann mit der Erderwärmung.
Okay, im letzten Sachstandsbericht von 2021 werden ja insgesamt 5 Szenarien aufgeführt. Bezeichnet werden sie als repräsentative Konzentrationspfade. Das englische Wort dafür wird mit RCP abgekürzt. Und dahinter steht dann immer eine Nummer. Also das Szenario mit den niedrigsten Emissionen heißt RCP 1.9. Und das Szenario mit den höchsten Emissionen, also dieses Worst-Case-Szenario, von dem du eben auch gesprochen hast, RCP 8.5. Diese Ziffern dahinter haben eine bestimmte Bedeutung. Und ich muss jetzt ehrlich zugeben, beim Einlesen fand ich das ganz schön kompliziert. Aber wer dich kennt, Jennifer, der weiß, dass du komplizierte Dinge einfach und verständlich erklären kannst. Was hat es mit diesen Ziffern auf sich?
Ja, also man könnte ja so im ersten Moment glauben, dass das die Erderwärmung in Grad Celsius ist, die uns dann eben in diesem Szenario erwartet, aber das ist es nicht. Es geht um die zusätzliche Energie, die durch Treibhausgase im Jahr 2100 im Klimasystem festgehalten wird. Das ist die Strahlungsantriebsstärke, die wir in Watt pro Quadratmeter messen. Und ja, bei diesem Szenario RCP 8.5, da geht es dann also um zusätzliche 8,5 Watt pro Quadratmeter bezogen auf das vorindustrielle Niveau. Und das wiederum würde dann eine Erderwärmung von knapp 5 Grad bedeuten. Also RCPH 8.5. bedeutet dann in diesem Szenario eine Erderwärmung von knapp 5 Grad. Also ja, unkompliziert ist es nicht.
Aber wir haben uns beide sehr viel Mühe gegeben.
Ja.
Und am meisten Aufsehen erregt hat ja eben dieses Worst-Case-Szenario RCP 8.5, also das Szenario mit den höchsten Emissionen. Ohne dass ich da jetzt eine wissenschaftliche Analyse dazu habe, aber ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dieses Szenario ist von allen Szenarien am häufigsten aufgegriffen worden, von den Medien und der Politik. Was steht denn in diesem Szenario drin? Welche Welt hätte uns erwartet, wenn diese Prognose tatsächlich eingetroffen wäre?
Also es wäre schon eine sehr dystopische Welt gewesen, also mit Starkregenereignissen, mit extremen Hitzewellen, mit wahrscheinlich auch mit Fluchtbewegungen von sehr vielen Menschen. Und natürlich neigen gewisse Medien dazu, sowas aufzugreifen und dann eben dieses Horrorszenario an die Wand zu malen. Aber ich würde dir insofern ein wenig widersprechen, dass zum Beispiel wir in der ARD dieses Szenario nie als das Wahrscheinlichste dargestellt oder übermäßig oft darüber berichtet haben. Aber es wurde natürlich von Medien immer mal aufgegriffen. Ich würde sagen, das liegt natürlich auch an Social Media und den Klicks, die alle haben wollen. Und da klingt dieses Worst-Case-Szenario natürlich besonders schlimm, was es ja auch soll. Es ging den Wissenschaftlern ja darum, ein Szenario zu beschreiben, das eben die schlimmste Entwicklung beschreibt. Man muss ja aber eben sagen, es gab ja auch 4 weitere Szenarien, die allen einen positiveren Weg beschreiben. Darunter sogar eins, bei dem wir es schaffen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Es geht bei diesen Szenarien also, wie gesagt, darum, alle plausiblen Möglichkeiten darzustellen.
Jetzt hat sich ja eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengesetzt und diese Szenarien überarbeitet. Die nächsten Szenarien im Sachstandsbericht des Weltklimarats werden also anders aussehen. Und am auffälligsten, das bisherige Worst-Case-Szenario verschwindet. Die Wissenschaftler finden es nicht mehr plausibel. Und dieses Szenario, das du eben beschrieben hast, wird also nicht eintreten. Wie kommen jetzt die Wissenschaftler darauf, dass dieses Szenario auf einmal nicht mehr plausibel ist?
Ja, weil wir Klimaschutz gemacht haben und dieser eben auch funktioniert. Also das ist eigentlich eine total gute Nachricht, dass dieses Szenario angepasst wurde, weil das hat eben einen Weg beschrieben, in dem wir gar keinen Klimaschutz machen, in dem die Kohle eine Renaissance bekommt und dass immer mehr Menschen weltweit Verbrennerautos fahren und so weiter. Und das ist eben nicht eingetreten. Stattdessen, wir wissen es alle, haben wir mittlerweile günstige Alternativen bei erneuerbaren Energien. Die sind auch auf dem Vormarsch. Immer mehr Menschen weltweit fahren Elektroautos und deswegen ist dieses Szenario in dieser Form eben nicht mehr plausibel. Und jetzt kommt aber eben noch eine Info von mir, die in all diesen Falschmeldungen verschwiegen wird. Mhm. Da wurde eben nicht nur das Worst-Case-Szenario angepasst, sondern auch das Beste, das Best-Case-Szenario, bei dem die Erderwärmung unter 1,5 Grad bleibt. Da sagt nämlich die Wissenschaft, das ist auch nicht mehr plausibel, weil wir für dieses Szenario eben zu wenig Klimaschutz machen.
Okay, also das beste Szenario wurde gestrichen und das schlechteste. Wie sieht denn jetzt das neue Worst-Case-Szenario aus? Was kann dem Planeten, was kann uns Menschen im schlimmsten Fall passieren?
Also das neue Worst-Case-Szenario, das skizziert eine Erderwärmung um 3,5 Grad herum bis zum Jahr 2100.
Auch hier gilt ja, dass das so eintritt, muss ja nicht sein. Gibt es ein Szenario, bei dem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, das ist die wahrscheinlichste Prognose, die Chancen, dass das so eintritt, sind sehr hoch. Ja, Jennifer, welche ist die wahrscheinlichste Prognose?
Also wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird die weltweite Erderwärmung laut der neuen Szenarien 2,8 Grad bis 2100 betragen. Das ist ja ein Durchschnittswert und für Deutschland wäre das eine Erwärmung von 3 bis 4 Grad. Und auch das wäre schon überhaupt nicht wünschenswert. Also wir hätten dann mehr Dürren, mehr Starkregen, mehr Waldbrände, mehr Artensterben und so weiter. Also auch dieser Pfad, also dieses Szenario ist etwas, was wir nicht wollen.
Ja, also ich würde auch sagen, also einladend klingt das nicht, es wird nicht besser. Wir haben festgestellt, dass Klimaszenarien gestrichen werden, ist ganz normales wissenschaftliches Arbeiten. Erkenntnisse werden immer wieder überprüft, überholtes Wissen aussortiert und aktuelle Entwicklungen hinzugefügt. Warum hat das jetzt trotzdem so eine gewaltige Resonanz hervorgerufen, dass das Worst-Case-Szenario angepasst wurde? Es gibt diese Schlagzeilen in den Medien. Dann hat Donald Trump dem Weltklimarat in den sozialen Netzwerken vorgeworfen, dass er jahrelang Falschmeldungen verbreitet hat. Und die AfD hat im Bundestag sogar eine Aktuelle Stunde beantragt zu diesem Thema. Also woher kommt diese Aufregung?
Also ich habe das einfach mal einen der Wissenschaftler gefragt, der an diesen neuen Klimaszenarien mitgewirkt hat, also der dieses Paper, das die Wellen geschlagen hat, mitgeschrieben hat. Und das ist Professor Elmar Kriegler, der forscht am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und ich habe ihn gefragt, ob er das Gefühl hat, dass seine Arbeit missbraucht wird.
Ich würde so sagen, es wird zumindest missverstanden, vermutlich bewusst missverstanden.
Also er sagt, es wird vermutlich bewusst missverstanden. Und dann habe ich nonoch den Klimaforscher Niklas Höhne dazu interviewt. Er ist Gründer des New Climate Institutes. Das ist ein gemeinnütziges Forschungsinstitut.
Ja, es ist aus meiner Sicht unverantwortlich und auch durchschaubar, dass hier Klimaleugner oder die extrem rechten Medien oder eben auch die Trump-Administration diesen Vorgang für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Also das finde ich extrem schwierig und macht mich auch geradezu wütend, muss ich sagen.
Also die Wissenschaftler werden ja hier richtig emotional, finde ich. Aber sie nehmen das Wort Desinformationskampagne jetzt nicht direkt in den Mund. Aber du würdest schon sagen, dass wir es hier klar mit einer Desinformationskampagne zu tun haben, richtig?
Absolut, ja. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also das hat Niklas Höhne auch gesagt. Also es war jetzt in dem Ton nicht zu hören, aber das sagt er auch ganz klar.
Jetzt hat Christina Schröder in der Welt einen Meinungsbeitrag veröffentlicht und der hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Christina Schröder war, wer sich noch dran erinnern kann, 2009 bis 2013 Familienministerin. Und jetzt ist sie stellvertretende Vorsitzende der Denkfabrik 21, die sich nach eigenen Angaben für eine neue bürgerliche Politik einsetzt. Und wie das aussieht, das kann man eben in der Welt nachlesen. Dort behauptet Christina Schröder, dass die Bundesregierung ihre Klimapolitik bisher mit dem Worst-Case-Szenario begründet hat. Und weil das jetzt nicht mehr eintritt, sollte ihrer Meinung nach darüber nachgedacht werden, die Klimapolitik lockerer zu gestalten. So fasse ich den Artikel jetzt mal frei zusammen. Jennifer, kann man das wirklich so sagen, dass Klimagesetze entstanden sind, weil es das Worst-Case-Szenario gab?
Nein, also das ist völlig falsch. Das ist irgendwie wie zu sagen, ja, in Deutschland gibt es ja gar kein Polio mehr, also ist die Polio-Impfung Quatsch. Also es gibt kein Polio mehr, weil wir impfen und genauso ist es bei den Klimaszenarien, weil die Welt Klimaschutz betrieben hat, wurde eben dieses Worst-Case-Szenario angepasst und wir machen aber immer noch zu wenig Klimaschutz, um überhaupt das Klimaschutzabkommen von Paris einzuhalten.
Ähnlich wie die ehemalige Ministerin argumentiert auch die AfD. Die Bundestagsdebatte, die die Partei beantragt hatte, die habe ich ja schon erwähnt. Diese Aktuelle Stunde fand im Mai statt und dort hat unter anderem der AfD-Abgeordnete Carsten Hilse gesprochen. Und der hat Folgendes gesagt.
Das Bundesverfassungsgericht stützte sich im Klimabeschluss vom 24. März 2021 auf IPCC-Berichte, die RCP 8.5 als hohes Emissionsszenario nutzen. Der Beschluss wurde und wird von vielen Verfassungsrechtlern scharf kritisiert, weil das Bundesverfassungsgericht nicht nur den Artikel 20a Grundgesetz völlig umdeutete, sondern sich aus ihrer Sicht zur gesetzgebenden Macht aufschwang. Einige Kritiker fordern nach Wegfall der Grundlage nun eine Revidierung des Beschlusses.
Ich weiß nicht, ob sich da noch alle dran erinnern können. 2021 hat das Bundesverfassungsgericht die Regierung zu einer ehrgeizigeren Klimapolitik verpflichtet. Und laut AfD-Mann Hilse war Grundlage für den Beschluss auch das Worst-Case-Szenario. Jennifer, deshalb frage ich jetzt nochmal, muss das Bundesverfassungsgericht und damit auch die Bundesregierung irgendwelche Entscheidungen revidieren, weil sich die Wissenschaft weiterentwickelt hat?
Nein, also das ist nicht auf dieses Szenario bezogen gewesen. Und ich habe da auch nochmal den Bundesumweltminister Carsten Schneider dazu interviewt und ihn mit diesem Vorwurf konfrontiert. Und das hat er mir gesagt.
Nein, das stimmt nicht. Unsere Politik ist beruht auf dem Ziel, 2045 klimaneutral zu werden. Und das Ziel ist, die Erderwärmung zu begrenzen auf 1,5 Grad. Das haben wir nicht allein im Griff in Deutschland, weil es geht ja um die ganze Welt. Wir sind derzeit bei einer Erderwärmung von 2,8 Grad. Und gerade uns in Europa trifft es überproportional bei den Veränderungen und auch den Auswirkungen.
Ja, und genauso ist es eben beim Bundesverfassungsgericht. Auch da ging es darum, ob Deutschland seine Klimaziele erreichen kann und nicht um das Worst-Case-Szenario.
Okay, ich würde sagen, damit haben wir etwas Klarheit in die Debatte gebracht und damit erstmal danke an dich, Jennifer.
Sehr gerne.
Wir haben jetzt ausführlich über die Desinformationskampagne mit den Weltklimaszenarien gesprochen. Jetzt wollen wir ein bisschen grundsätzlicher werden und schauen, wie Desinformationskampagnen funktionieren und was man vielleicht dagegen tun kann. Und dafür sprechen wir mit Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo Frau Kempfert.
Hallo Herr Schöhl, ich grüße Sie.
Die Kampagne mit dem Worst-Case-Szenario, haben Sie mitbekommen, wer dahinter steckt, wer damit angefangen hat, die Wissenschaft verächtlich zu machen? Fällt Ihnen vielleicht auch ein Motiv ein, was dahinter dieser Kampagne stecken könnte?
Ja, also das ist meist so eine typische Desinformationskampagne und die Muster sind da immer ganz ähnlich. Man greift sich so einen wissenschaftlichen Punkt heraus, löst es aus dem Zusammenhang und nutzt dann irgendwie so grundsätzliche Zweifel an der Wissenschaft zu sehen. Und man tut ja dann so, als wäre die Klimawissenschaft nicht seriös und die Motive sind meistens dahinter, dass man Zweifel sehen will und das von Interessengruppen heraus, von interessierter Seite. Also es gibt eben entsprechende Parteien oder es gibt auch Unternehmen, es gibt Interessengruppen, Interessenverbände, die letztendlich ein Interesse daran haben, Zweifel an der Wissenschaft zu sehen. Und das ist häufig ein Motiv dahinter, warum man es hier mit solchen Desinformationskampagne zu tun hat.
Also die eine Methode ist, Zweifel an der Wissenschaft zu sehen. Es gibt ja noch andere Methoden und die beschreiben Sie in Ihrem Buch Kurzschluss sehr ausführlich. Und dazu gehört die Methode Astroturfing. Können Sie das mal erklären, was das ist? Was ist unter Astroturfing zu verstehen?
Ja, Astroturfing bedeutet, dass das soll so aussehen wie eine spontane Bürgerbewegung von unten und dass es so eine Kampagne ist, die in Wahrheit künstlich organisiert ist, auch professionell gesteuert und von bestimmten Interessen unterstützt. Der Begriff kommt vom Kunstrasen, also es wirkt so wie eine Graswurzelbewegung, ist aber keine echte und das Ziel ist, die Lobbyinteressen als Bürgerproteste zu tarnen. Also wenn so ein fossiler Konzern zum Beispiel sagt, wir wollen keine Windräder bauen oder wir wollen keinen Klimaschutz, dann ist das durchschaubar. Aber wenn jetzt so scheinbar besorgte Bürgerinnen und Bürger sagen, wir machen uns Sorgen um die Landschaft, Gesundheit oder Artenschutz, dann wirkt das sehr viel glaubwürdiger. Und genau diese Glaubwürdigkeit, die wird hier strategisch genutzt. Und das heißt nicht, dass hier jede Bürgerinitiative so unecht ist. Da gibt es natürlich berechtigte Sorgen auch. Aber problematisch ist es dann, wenn solche Sorgen gezielt aufgegriffen werden, verstärkt werden für eine Kampagne gegen den Klimaschutz oder auch die Energiewende instrumentalisiert wird.
Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass es ein Beispiel gibt, ein sehr prominentes Beispiel, nämlich den eingetragenen Verein Vernunftkraft. Und dieser Verein beschreibt sich selbst als Bundesinitiative für vernünftige Energiepolitik. Auf der Internetseite von Vernunftkraft wird sehr schnell klar, was damit gemeint ist. Der Verein richtet sich gegen Windräder. Frau Kempfert, woran machen Sie denn das fest, dass der Verein von Lobbyisten gesteuert wird, dass dort nicht nur normale Bürger mitmachen?
Ja, wichtig ist, nicht jede Bürgerinitiative gegen ein Windrad ist auch wirklich gesteuert. Es gibt schon auch echte Sorgen und die muss man auch ernst nehmen. Also auffällig wird es dann aber, wenn aus vielen lokalen Konflikten so eine bundesweit koordinierte Kampagne wird mit immer gleichen Botschaften, immer gleichen Argumentationsmustern und so einer klaren politischen Stoßrichtung gegen die Windenergie und auch gegen die Energiewende insgesamt. Und bei Vernunftkraft sieht man das sehr genau. Der Verein tritt als Dachverband gegen Windenergie auf und fordert nicht nur bessere Planung oder auch mehr Beteiligung, sondern eine grundlegende Abkehr von zentralen Instrumenten der Energiewende, etwa von diesem Förderinstrument EEG oder auch vom weiteren Ausbau der Windenergie. Und im Lobbyregister des Bundestags werden zum Beispiel auch die Rücknahme von Flächenzielen für Windkraft genannt oder auch das Ende der EEG-Förderung. Und das ist dann mehr als ein spontaner Bürgerprotest. Das ist professionell organisierte Kampagnenkommunikation. Und genau daran, würde ich sagen, erkennt man auch, dass es hier Astroturfing ist. Also einzelne Sorgen vor Ort werden aufgegriffen, verstärkt und dann so in eine größere politische Erzählung eingebaut mit dem Ziel, die Energiewende insgesamt zu bremsen.
Der Verein behauptet unter anderem, sich für den Artenschutz einzusetzen. Dabei geht es um den Schutz von Vögeln, in diesem Fall um den Rotmilan. Vernunftkraft sieht den Vogel durch Windräder gefährdet, aber auch hier schreiben sie, dass sich der Verein nicht an die Fakten hält, dass für den Rotmilan ganz andere Dinge gefährlich sind und die Windräder bei Weitem nicht das Gefährlichste sind für den Vogel. Was macht denn jetzt dem Rotmilan wirklich zu schaffen, Frau Kempfert?
Ja, also natürlich gibt es beim Rotmilan ein Kollisionsrisiko mit Windenergieanlagen. Das muss man auch sehr ernst nehmen. Das ist ja auch da. Deswegen braucht man ja auch gute Standortplanung, Schutzabstände, Abschaltung und auch moderne Antikollisionssysteme. Aber es wäre jetzt falsch, die Windräder pauschal so als Hauptgefahr für den Rotmilan darzustellen. Also die wichtigsten Gefahren liegen vor allen Dingen im Verlust geeigneter Lebensräume, gerade die intensive Landwirtschaft, weniger Nahrung, ausgelagerte Landwirtschaften oder die Landschaften, die da eine Rolle spielen. Pestizide sind zu nennen, Verkehr, Stromleitung und auch zum Teil illegale Verfolgung. Und das Bundesamt für Naturschutz nennt vor allen Dingen Lebensraumverlust, Nutzungsintensivierung und auch den Rückgang des Nahrungsangebots als die zentralen Gefährdungen. Also wer den Rotmilan wirklich schützen will, der muss Lebensräume verbessern, Nahrungshabitate sichern und Windkraft naturverträglich planen. Und den Rotmilan dann aber nur selektiv zu entdecken, wenn ein Windrad verhindert werden soll, dann das ist kein wirklich glaubwürdiger Artenschutz, würde ich sagen, an der Stelle. Das ist dann tatsächlich eine Instrumentalisierung.
In diesem Zusammenhang will ich allen auch einen sehr interessanten Artikel auf der Tagesschau-Seite empfehlen. In dem Artikel geht es um eine Studie, die von Windkraftgegnern im Moment sehr viel geteilt wird. Die Studie will beweisen, dass Infraschall von Windrädern das menschliche Herz schädigen kann. Und in dem Artikel wird genau erklärt, wer hinter der Studie steckt und warum das Vorgehen hochgradig unseriös ist. Den Link findet ihr in den Shownotes, genau wie den Link zu unserem Newsletter, den wir vom ARD Klima Update herausgeben. Dass Fake News, Fake Informationen und Kampagnen nicht immer von der Gas- und Öllobby kommen müssen, sondern auch von Politikern kommen können, haben Sie, Frau Kempfert, schon ziemlich früh mitbekommen. Dafür müssen wir jetzt die Zeit ein bisschen zurückspulen in das Jahr 2013. Angela Merkel war Bundeskanzlerin und Wirtschaftsminister war Peter Altmaier. Und der hat in Interviews, Zeitungen und Pressekonferenzen verkündet, die Energiewende kann 1 Billion Euro kosten. Frau Kempfert, konnten Sie je nachvollziehen, wie Herr Altmaier auf diese Zahl gekommen ist? Konnte das jemals aufgeklärt werden?
Nein, also diese Zahl, die war nie seriös nachvollziehbar. Ich habe damals immer wieder nachgefragt, welche Annahmen liegen denn dahinter und welche Kosten werden hier addiert, welche Einsparungen werden gegengerechnet. Also da gab es nie eine transparente oder auch belastbare Berechnung. Und das Problem war, es wurden ja vor allen Dingen Bruttokosten in den Raum gestellt, ohne den Nutzen der Energiewende sauber einzubeziehen. Also vermiedene Brennstoffimporte beispielsweise oder geringere Klimaschäden, sinkende Kosten für Wind- oder Solarenergie, Innovation, Arbeitsplätze, weniger Abhängigkeit von Öl und Gas und so wurde nie gegengerechnet. Und so entstand ein völlig verzerrtes Bild, denn die entscheidende Frage lautet ja nicht nur, was kostet die Energiewende, sondern auch, was kostet es, sie zu verschleppen und was kostet es, die Energiewende nicht zu tun. Und genau diese Kosten des Nichthandelns wurden damals systematisch ausgeblendet, teilweise heute ja immer noch. Also für mich war diese Billion immer nur eine so politische Zahl. Sie sollte da Angst machen, die Energiewende als unbezahlbar darstellen und den Ausbau der erneuerbaren Energien ausbremsen.
Also diese Fantasiezahl war also, kann man schon auch sagen, eine Fake News und hatte auch ein Ziel. Altmaier wollte ja politische Vorhaben durchsetzen. Welche Vorhaben waren denn das, Frau Kempfert, und hatte er mit dieser Kampagne, mit dieser Zahl Erfolg?
Ja, also diese Zahl, die hatte ein klares politisches Ziel. Sie sollte die Energiewende als unbezahlbar darstellen, also 1 Billion Euro und damit auch die Eingriffe des damaligen EEGs, also der Förderung erneuerbarer Energien Gesetzes, sowie auch Kürzungen beim Ausbau der erneuerbaren Energien legitimieren. Und die Botschaft dahinter war klar, alles wird zu teuer, also müssen wir bremsen. Und das hatte Wirkung, also die Debatte hat sich damals stark verschoben, also weg von den Chancen der Energiewende, die wir vorher hatten. Es war sehr positiv, alles, was sich da entwickelt hat. Aber dann hat man nur noch über angeblich explodierende Kosten gesprochen und in der Folge wurden die Förderung und der Ausbau immer wieder gedeckelt, gebremst und auch bürokratisch erschwert. Und das war sehr durchsichtig, also auch ökonomisch durchsichtig, weil je länger man die Energiewende verschleppt, desto teurer wird es ja am Ende. Das ist ja das, was wir auch aktuell erleben, durch die fossile Importabhängigkeit, durch die hohen Energiepreise, verpassten Investitionen, steigende Klimaschäden. Also die eigentliche Kostenwalle war damals und ist nie gewesen die Energiewende, sondern das Ausbremsen der Energiewende. Also die Nicht-Energiewende ist teuer und das ist das, was wir aktuell auch erleben.
Und man spricht ja auch in dem Zusammenhang von der Altmaier-Delle, ne? Also die Investitionen in neue Solar- und Windkraftanlagen sind ja dann auch eingebrochen. Also er hatte quasi mit seiner Kampagne Erfolg, muss man sagen.
Genau, sie sollte Angst machen, sie sollte als politisches Bremsmanöver da sein. Also die Kürzungen beim EEG wurden gemacht, weniger Dynamik beim Ausbau der erneuerbaren Energien, mehr Kontrolle über die Energiewende und das hatte Erfolg. Also die Debatte wurde ja dann auf die Kosten verengt, der Ausbau der erneuerbaren Energien wurde gebremst und deswegen heißt es auch Altmaier-Delle. Also wir zahlen heute den Preis der verschleppten Energiewende. Auch das, was damals Falschinformationen und Fehlentscheidungen getätigt wurden, den Preis zahlen wir heute.
Jetzt haben wir viel über Desinformationskampagnen, Fake News und Fantasiezahlen gesprochen. Für die Wissenschaft und für die Gesellschaft eine Riesenherausforderung. Deshalb muss natürlich unbedingt darüber gesprochen werden, was dagegen helfen kann. Die Wissenschaftler, die die neuen Klimaszenarien und das neue Worst-Case-Szenario erarbeitet haben, haben zum Beispiel gesagt, wir hätten die Studie, die neuen Szenarien, kommunikativ besser vorbereiten müssen. Die Kommunikation darf man nicht den Rechtspopulisten überlassen. Sie, Frau Kempfert, machen ja eigentlich genau das. Als Wissenschaftlerin sind Sie offensiv und gehen an die Öffentlichkeit, geben Interviews, machen Podcasts, schreiben für Zeitungen. Was ist Ihr Eindruck? Können Sie mit Ihren öffentlichen Auftritten Desinformationskampagnen wirklich verhindern?
Nein, also ganz verhindern kann man Desinformationskampagnen leider nicht. Also dafür sind sie viel zu schnell in der Welt, zu laut und oft auch sehr professionell organisiert. Also falsche Informationen, die sind in wenigen Sekunden in der Welt und sie sauber dann zu widerlegen, das dauert alles viel, viel länger. Und das ist genau diese Asymmetrie. Also eine Seite, die kippt Müll aus, die andere Seite muss mühsam diesen Müll wieder aufräumen. Aber Schweigen wäre hier die schlechteste Antwort. Das mache ich ja selber auch nie. Wissenschaft muss da raus aus dem Elfenbeinturm und wir müssen auch ganz früh erklären, was die Studien bedeuten und auch, was sie nicht bedeuten. Und deswegen müssen wir einordnen und das auch verständlich erklären, die Fakten deutlich machen. Und sonst überlassen wir die Deutung denen, die bewusst ja auch verunsichern wollen. Aber man kommt nicht jeder Fake News hinterher. Also man kann aber die Muster sichtbar machen. Wer profitiert von der Verunsicherung? Was wird weggelassen? Welche Halbwahrheiten werden verdreht? Wenn Menschen diese Mechanismen auch viel, viel mehr erkennen, dann wird auch die Desinformationskampagne weniger wirksam. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Wissenschaft kommuniziert und auch das alles deutlich erklärt.
Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber in den USA gibt es solche Desinformationskampagnen ja schon viel länger als bei uns. Wenn also die Amerikaner immer weiter sind als wir, haben Sie dort vielleicht auch schon effizientere Mittel und Wege gefunden, die gegen solche Kampagnen helfen könnten? Sie haben ja als Wissenschaftlerin, Frau Kempfert, viele Kontakte in die USA. Gibt es etwas, das wir uns dort abschauen könnten, das vielleicht besser hilft als alles das, was wir bis jetzt hier machen?
Ja, also leider sind die USA uns da in solchen Kampagnen ein Stück voraus, aber das nicht im positiven Sinne. Da, was Sie ja gerade sagten, wurde ja über Jahrzehnte sehr professionell Zweifel an der Klimawissenschaft gesät. Und die Methoden, die kennen wir auch aus verschiedenen anderen Zusammenhängen, zum Beispiel Tabakindustrie, Zweifel streuen, einzelne Wissenschaftler diskreditieren, Scheindebatten erzeugen, Verantwortung verschieben und immer wieder sagen, ja, wir wissen das alles noch nicht so genau, wir sollten lieber abwarten. Aber was wir uns da abschauen können, sind Gegenstrategien, die gibt es zum Teil schon. Also da gibt es schnellere Faktenchecks, also falsche Behauptungen dürfen nicht tagelang unwidersprochen bleiben, sondern müssen sofort gegengecheckt werden. Dann braucht man eine bessere Vorbereitung. Also wenn eine Studie erscheint, die missverstanden oder missbraucht werden könnte, muss die Kommunikation gleich mitgedacht werden und man braucht die Methode dahinter, die erklärt werden muss. Also man sollte jetzt nicht nur einzelne Falschbehauptungen widerlegen, sondern auch die Methode dahinter erklären. Und das nennt man sogenanntes Pre-Bunking. Also Menschen vorher erklären, mit welchen Tricks die Desinformation arbeitet. Also etwa wie so, Achtung, hier wird so ein wahrer Kern genommen, aber falsch gedreht. Oder hier wird so getan, als sei die Unsicherheit ein Beweis gegen die Wissenschaft. Aber wenn Menschen auch diese Muster da erkennen, dann fallen sie weniger leicht drauf rein. Und am Ende braucht es da Vertrauen. Wissenschaft muss verständlich sein, transparent, ansprechbar, denn Desinformation, die lebt ja von der Verunsicherung und dagegen hilft am besten Klarheit.
Dann haben wir ja hier vielleicht noch ein paar Anregungen mitbekommen, was wir in Deutschland anders machen könnten. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und danke auch an Sie, Frau Kempfert. Die nächste Podcast-Folge gibt es dann in 2 Wochen.
Vielen Dank, ebenso. Schönen Tag.
Und wie immer am Schluss gibt es von uns noch einen Tipp für einen anderen Podcast. Diesmal empfehlen wir euch Wissen mit Johnny. Johnny ist der Host von dem Podcast und seine Mission in jeder Folge, möglichst tief in ein Thema abtauchen und dabei immer verständlich bleiben. Und das alles erzählt in einer halben Stunde. Was ist dran an den Mythen um das Bermuda-Dreieck? Wer war der Vater der Atombombe? Das sind jetzt nur 2 Beispiele, um die sich so eine Folge drehen kann. Und was wirklich ganz besonders ist, die Community kann jede Woche darüber abstimmen, mit welchem Ereignis, mit welchem Thema sich Johnny beim nächsten Mal beschäftigen soll. Auch diesen Podcast findet ihr in der ARD Sounds App oder ihr klickt einfach auf den Link in den Shownotes.